Ja, Advent, Ankunft. Wenn man überlegt, was uns Ankunft so sagt, dann ist ja Ankunft immer irgendwie auch mit Warten verbunden. Ne? Manchmal ist Warten sehr leicht und manchmal ist Warten sehr schwer. Wenn meine Predigt nicht gut ist, dann wartet ihr sehnsüchtig auf das Amen. Wenn dein Partner unterwegs ist, dann wartest du auch sehnsüchtig, aber dass er kommt. Das eine ist gut, das andere nicht. Ja, so, wir warten. Wir warten in unserer Zeit, dass die Kriege zu Ende gehen, dass Leute nicht mehr flüchten müssen, aus ihrer Heimat vertrieben werden, dass Unrecht aufhört. Wir warten, wir warten. Wir haben es uns aber zunehmend gut gehen lassen mit dem Warten. Wenn wir jetzt die Adventszeit nehmen und das Warten da sehen, dann fällt mir auf, wir haben uns das richtig versüßt. Ja, ich habe darüber ein bisschen nachgedacht und bin auf einen Vers gestoßen, den ich als Grundlage für die heutige Bibelauslegung lesen kann. Der Paulus schreibt da etwas ganz Tolles an die Epheser. Wir können es im dritten Kapitel nachlesen. Ich lese die ersten Verse ab Vers 2. Ihr habt ja gehört von dem Auftrag der Gnade Jesus, die mir für euch gegeben wurde. Durch Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden, wie ich zuvor aufs Kürzeste geschrieben habe. Darum könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis Christi erkennen. Dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht, und wie es jetzt offenbart ist in seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist, nämlich, dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus sind durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin durch die Gabe der Gnade Gottes, die mir nach seiner mächtigen Kraft gegeben wurde. Mir, dem Allergeringsten unter den Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkündigen, den unausforschlichen Reichtum Christi, und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott sein Geheimnis ins Werk setzt, das von Ewigkeit her verborgen war in ihm, der alles geschaffen hat, damit jetzt kund werde die mannigfaltige Weisheit Gottes den Mächten und Gewaltigen im Himmel durch die Gemeinde. Diesen ewigen Vorsatz hat Gott ausgeführt in Christus Jesus unserem Herrn, durch den wir Freimut und Zugang haben in aller Zuversicht durch den Glauben an ihn. Da denkt man in erster Linie nicht an Advent, wenn man das liest. Und doch hat das so viel mit Advent zu tun. Wenn wir uns jetzt die Adventszeit anschauen, wir haben heute den 4. Dezember, das heißt, die Leute, die irgendwo einen Adventskalender haben, haben ihr viertes Türchen aufgemacht oder ihr viertes Säckchen abgebunden oder ihre vierte Schachtel aufgemacht, wie auch immer. Wir haben dieses Jahr seit langem mal darauf verzichtet, für uns Erwachsene gegenseitigen Adventskalender zu machen. Aber sonst hatte das bei uns lange Tradition, dass wir uns immer schon beschenkt haben. So, dann wissen wir, in 2 Tagen haben wir was? Nikolaus, was gibt's die nächsten Geschenke? Also ihr merkt schon, das, was ich am Anfang gesagt habe, wir haben uns das Warten ganz schön versüßt. Ich weiß nicht, wie das in deiner Heimat ist, Elena, aber da wird das nicht so sein. Wir leben in einem Wohlstandsland und da beschenken wir uns. Ja, und Höhepunkt hat natürlich dann alles am Heiligabend. Da wird geschenkt und geschenkt und geschenkt. Ich habe gerade nachgeforscht, es soll in diesem Jahr statistisch gesehen pro Kopf für 280 Euro Weihnachtsgeschenke gemacht werden. Na Christa, da kannst du einen ganzen Monat lang von leben. Und das wird mal pro Kopf zu Weihnachten verschenkt. Jetzt denke ich an eine vierköpfige Familie. Das ist über 1000 Euro. Das hat der andere im ganzen Monat nicht. Uns geht's gut. Uns geht's sehr gut. Nun gibt's ja auch Länder, da ist erst am 6. Januar Weihnachten, weil die das mit dem Epiphanesfest feiern, das ja am 6. Januar gefeiert wird. Und das ist eigentlich das ursprüngliche Weihnachten. Da wurde ganz am Anfang der Kirchengeschichte an diesem Fest an Weihnachten gedacht. Und dieses Fest ist eigentlich mal zustande gekommen über die Weisen aus dem Morgenland, die da eben Jesus Christus besucht haben. Und das Interessante ist, und vielleicht haben wir das ja auch deswegen aufgegriffen, auch die Weisen aus dem Morgenland haben Geschenke mitgebracht. Was war das für Geschenke? Gold, Weihrauch und Myrrhe. Also das waren wahrscheinlich Geschenke, die etwas mehr als 280 Euro gekostet haben. Das waren richtig gesehen königliche Geschenke. Und weil das königliche Geschenke waren, nimmt man auch an, dass diese Weisen auch Könige waren. Zumindest sehr, sehr hochgestellte Personen. Nun, ich will mir mit euch heute mal ein paar grundsätzliche Gedanken über Geschenke machen. Ich kenne Christen, die haben das Kind mit dem Bad ausgeschüttet, wie man so schön sagt. Nein, das wollen wir nicht, das ist heidnisch, wir schenken uns nichts mehr. Auch die Kinder und so, Batsch, nein. Gibt's, möchte ich jetzt gar nicht kommentieren, aber die Bibel sagt uns schon grundsätzlich, dass wir Beschenkte sind und dass wir auch schenken dürfen. In erster Linie schenken wir jemand etwas, wenn wir eine Beziehung zu ihm haben. Es wird selten vorkommen, dass du auf die Straße rausläufst, den Erstbesten anhältst und sagst, möchte was schenken. Und wenn du das tust, dann merken wir die Reaktion, wenn wir vielleicht manchmal das als evangelistischen Einsatz machen, dass die Leute erstmal vorsichtig sind. Was kommt danach? Wie teuer wird das für mich, wenn ich jetzt dieses Geschenk annehme? Oder sonst was? Misstrauen. Auf der anderen Seite freuen wir uns, wenn uns jemand, den wir gut kennen, etwas schenkt. Und Geschenke sagen ja auch immer etwas über die Beziehung untereinander aus. Wenn ich meiner Frau Blumen schenke oder Schmuck, dann bringe ich damit meistens meine Liebe zu ihr zum Ausdruck. Manchmal auch ein schlechtes Gewissen. Dann muss ich schnell mit dem Blumenstrauß was gut machen. Ja? Aber das ist auf der Beziehungsebene. Jetzt weißt du es, Pia, ne? Wenn Andreas das nächste Mal mit Blumen ankommt, dann muss ich gleich fragen, was er verbrochen hat. Tja, was bringt eine Frau einem Mann mit? Ja, das ist eine gute Frage. Lasst euch was einfallen, ihr Frauen. Vielleicht freut sich ein Mann auch mal, wenn er den Kaffee ans Bett kriegt. Gut. Wenn ein Chef zu Weihnachten seine Angestellten beschenkt, dann will er damit nicht unbedingt ausdrücken, ich liebe dich. Ja? Dann will er vielleicht Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Er will das Betriebsklima durch das Geschenk positiv beeinflussen. Ganz anders ist, wenn du als Otto-Normalverbraucher, als Bürger zum Beispiel einem Polizisten ein Geschenk machst. Das riecht nach ganz was anderem, nicht nach Dankbarkeit, das riecht eher nach Bestechung. Könnten wir nicht das Foto und eine Radarfalle unterm Tisch fallen lassen? Oder sonst was, ja? Das Gleiche ist, wenn Politiker beschenkt werden. Oft steckt eine andere Ansicht dahinter. Ja, und dann sehe ich noch eine weitere Art des Schenkens. Ich sehe zum Beispiel, wenn ein reicher Mann stirbt und nur einen Erben hat, dann fällt sein Vermögen dem Erbe zu. Das ist sozusagen ein Pflichtgeschenk. Der kann auch nicht alles von seinem Vermögen an irgendeinen anderen schenken. Sein Erbe hat einen Anspruch auf ein Pflichtteil. Und das ist auch ein ganz interessantes Geschenk, denn das Geschenk der Erbschaft wird immer hundertprozentig gemacht. Du kannst nicht sagen, ich nehme eine Erbschaft nur halb an. Du kannst sagen, ich nehme sie gar nicht an oder ich nehme sie an. Aber du kannst nicht sagen, nee, die hässlichen Fotos von Onkel Bernd, die will ich nicht haben. Kannst sie hinterher wegschmeißen, ja. Ist was anderes, ja. Aber ja oder nein. Und dieses Pflichtgeschenk ist sozusagen auch gesetzlich vorgeschrieben. Es ist, ich möchte es mal so ausdrücken, ein Totalgeschenk. Und dann gab's früher, heute nicht mehr so, früher noch andere Pflichtgeschenke. Das war, wenn Krieg geführt wurde und ein Königreich das andere unterworfen hat. Dann mussten die Besiegten dem Sieger Geschenke machen. Gut, auch wir haben nach dem Weltkrieg diese sogenannten Reparationszahlungen leisten müssen. Wenn du so willst, könnte man auch sagen, das sind Geschenke gewesen. Ja? Und wenn wir uns das jetzt so vor Augen legen, dann könnten wir sagen, auch die Geschenke, die die Weisen aus dem Morgenland Christus geschenkt haben, waren eigentlich diese Art Geschenke. Sie haben sich damit Jesus unterworfen und haben gesagt, und guck, das sind unsere Geschenke. Und jetzt möchte ich diesen Gedanken mal weiter spinnen. Wir alle, da bin ich mir hundertprozentig sicher, wir alle haben schon mal gesagt, Jesus, du König der Könige, ich will mich dir unterwerfen. Ich will dir ganz nachfolgen. Ich leg mein Leben neu auf dein Altar oder egal wie du es ausgedrückt hast. Aber du hast etwas ausgedrückt, Jesus, du bist alles für mich. Ich unterwerf mich dir. Und jetzt geht's darum, was schenken wir Jesus? Ist mal zum Nachdenken, ja? Ich glaube, wenn wir Jesus die Geschenke aus diesem Pflichtgefühl machen, weil ich mich ihm unterwerfe, muss ich ihm was schenken, sind das Geschenke, so möchte ich mal sagen, wie so ein Kainsgeschenk. Der hat auch geopfert. Aber Jesus hat das Herz dahinter gesehen. Und Gott hat das Geschenk von ihm nicht angenommen. Und der Abel, der hat geopfert und Gott hat dieses Herz gesehen, was er opfert, die Erstlinge, das Beste, und hat es gesehen. Ich glaube, wenn wir aus einer Glaubenseinsicht anfangen, Gott etwas zu schenken, dann ist das ein Geschenk, das Gott gerne annimmt. Was können wir Gott denn schenken? Wir können Gott unsere Zeit schenken. Haben wir alle getan. Ihr seid alle heute Morgen hier. Ihr habt Gott Zeit geschenkt. Mit Sicherheit ist es auch mal schön, sonntags morgens lang zu schlafen, so mittags erst zu frühstücken, den Pyjama gar nicht auszuziehen. Ja, so kann alles toll sein. So, aber nein, ihr habt euch entschieden, ihr kommt hierher, ihr schenkt Jesus eure Zeit. Das ist ein tolles Geschenk, wenn wir Jesus unsere Zeit schenken. Ja. Wir entscheiden uns auch immer wieder, Jesus unser Geld zu schenken, damit sein Reich gebaut werden kann, damit etwas passiert, wo das Räume angemietet werden können. Gut, wir könnten auch sagen, wir treffen uns draußen, brauchen keinen Raum. Aber ob ihr mir dann so zuhören würdet, weiß ich auch nicht. So, So, das Schöne ist, dass nicht nur wir schenken, sondern dass in erster Linie Gott uns geschenkt hat. Und das finde ich so schön, dieses gegenseitige Schenken. Das hat ja gar nichts mit Wert zu tun. Du hast mir für 280 Euro was geschenkt, das muss ich dir auch für 280 Euro was schenken. Nein, das Bild, das das Kind malt, ist wertvoller als die Eisenbahn, die es zurückkriegt. Weil da steckt vielleicht Herz drinnen. So, wir brauchen uns also nicht Gedanken machen, dass Gott unsere Geschenke auf eine Waage legt. Ja? Und aus diesem Grund, weil er es ist, der in erster Linie uns beschenkt, wollen wir uns mal jetzt wegwenden von diesen irdischen Geschenken. Wir wollen uns zuwenden zu dem größten Geschenk. Wir wollen uns einige Fragen stellen. Wir wollen mal nachdenken, wer schenkt es? Was ist es, das wir geschenkt kriegen? Wie wird es geschenkt? Und wem wird es geschenkt? Alles Fragen, die du unterschiedlich beantworten kannst, die wahrscheinlich jeder von euch auf seine Art und Weise auch beantworten könnte. Wenn ich euch jetzt ein Blatt Papier austeilen würde, ihr könntet das aufschreiben, wer, was, wie und wem es geschenkt wird. Und trotzdem glaube ich, dass uns genau der Abschnitt aus dem Epheserbrief, den ich vorgelesen habe, die Antwort bestmöglichst gibt zu diesen vier Fragen. Schaut mal, erstens, wer schenkt dieses größte und erstaunlichste Geschenk aller Zeiten? Wissen wir, Gott schenkt uns. Und was haben wir gelesen? Ihr habt gehört, schreibt der Paulus, welches Amt die Gnade Gottes mir für euch gegeben hat. Paulus schreibt hier etwas, dass er ein Bote ist. Wer gibt? Gott. Aber damit Gott geben kann, braucht er Boten. No. Nun, wenn Bote Geschenken überbringen, hat das manchmal im Hintergrund mit Bezahlung zu tun. Man gibt ein Trinkgeld einem Boten oder sonst was. Ja? Oder wenn dir ein Bote die Pizza bringt, musst du die Pizza bezahlen. Ja? Selten, dass der klingelt und dann steht da der Pizzabote da und sagt, ich wollte Ihnen jetzt eine Pizza schenken. Ja? So. Aber der Paulus sagt, ihr habt gehört, welches Amt die Gnade Gottes mir für euch gegeben hat. Und was sagt uns das Wort Gnade? Dieses Geschenk ist auf jeden Fall kostenlos. Und hier möchte ich mit einem falschen Denken aufräumen, das sich in unserer Christenheit immer wieder auch in Freikirchen festgesetzt hat. Ich muss mir die Gnade verdienen. Dass ich regelmäßig zum Gottesdienst komme, dass ich in den Bibelstunden dabei bin, dass ich meinen Zehnten gebe. Gut, wenn wir das tun. Aber können wir uns die Gnade verdienen? Nee, die ist da. Und selbst wenn ich, lasst mich's deutsch ausdrücken, der faulste Hund auf Gottes Erden bin ich trotzdem ein Beschenkter seiner Gnade. Das ist schon etwas, was uns manchmal schwer oder quer im Magen liegt. Weil wir kennen doch, ja Gott, siehst du nicht, was ich alles getan habe? Das ist das, was Jesus am Kreuz erfahren hat, mit den Schächern. Ja? Aufwertung. Es handelt sich also wirklich um ein kostenloses Geschenk. Er beschenkt uns Menschen aus freien Stücken. Hätte er uns beschenken müssen? Nö. Er hat uns geschaffen. Ich sage mal so, er hätte das Recht gehabt, uns zu vernichten. Oder? Wenn ich einen Stuhl baue und der mir nicht gefällt, dann habe ich das Recht, mit der Axt draufzuhauen und Kleinholz voll zu machen. Kann mir keiner was sagen. Ich habe ihn gebaut, ich habe ihn bezahlt, alles. Ja? Aber nein! An einer anderen Stelle lesen wir, er hat uns geliebt, bevor er uns geschaffen hat. Wenn du ein Kind hast, das absolut neben der Spur ist, vorsichtig ausgedrückt, das sein Leben nicht auf die Reihe kriegt und lieber mit Drogen handelt, als zur Arbeit zu gehen und Leute verletzt oder umbringt oder sonst was, und alle Nachbarn wissen, das ist dein Kind. Wenn du das vorher gewusst hättest, hast du dir lange überlegt, ob du überhaupt Kinder in die Welt setzen willst. Und Gott wusste, wie wir sind. Gott wusste, dass wir Verräter sind. Gott wusste, dass wir Verleugner sind. Gott wusste, dass wir Schönwetterchristen sind, dass wir Urzeitchristen sind. Wusste er alles. Und er hat dich und mich geschaffen. Das ist sein erstes großes Geschenk, das er uns wollte. Und dann hat er sich uns immer wieder aus freien Stücken zugewandt. Verdient haben wir das nicht, oder? Nee. Ich nicht. Du vielleicht, ja, ich nicht. Ja. Aber gekriegt haben wir's! Gekriegt haben wir's! Ja. Und wir wissen alle, dieses Geschenk, den Sohn Gottes in diese Welt, ist das Herzstück unseres Glaubens. Es ist ein Geschenk der Beziehung. Es ist ein Zeichen. Es ist ein Geschenk, dass Gott Frieden zwischen ihm und uns möchte. Gott schenkt aus Gnade. Wisst ihr übrigens, dass der lateinische Begriff, den wir für Gnade benutzen, heißt gratia. Und da kommt unser Wort gratis her. Ich finde das so schön. Gnade, gratis, ja? Gratis Gnade. Das heißt nicht, dass sie billig ist. Sie ist nur umsonst. Wir brauchen sie nicht verdienen. So. Wenn wir uns das jetzt vor Augen malen und den Paulus betrachten, wie er an die Heidenchristen dieses Geschenk überbringt. Was hat er für Mühe auf sich genommen, dieses Geschenk zu übergeben? Da war nichts mehr mit einem guten Leben. Wie oft hat er Schiffbruch erlitten? Wie oft ist er geschlagen worden? Wie oft hat er Hunger gehabt? Wie oft hat er gefroren? Ja? Alles, damit er ein Geschenk übergeben kann. Sollte uns einfach zum Nachdenken anregen, weil auch du und auch ich, wir sind Boten. Und Gott will, dass wir sein Geschenk überbringen. So, auf die zweite Geschichte. Auf was schenkt Gott? Könntet ihr auch antworten, oder? Den Ephesern war das auch längst bekannt. Wir erinnern uns. Er schreibt: Durch Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden, wie ich eben aufs Kürzeste geschrieben habe. Welches Geheimnis? Das Geheimnis des Evangeliums. Ja, warum Geheimnis? Du weißt doch vom Evangelium, ich weiß vom Evangelium. Eigentlich weiß die ganze Welt vom Evangelium. Warum Geheimnis? Weil es von Anfang an ein Geheimnis war. Der Plan Gottes war ein Geheimnis, bis er umgesetzt wurde. Er wurde umgesetzt und die Welt hat's nicht begriffen. Es war immer noch ein Geheimnis. Und viele begreifen es heute nicht. Aber das ist genau der Ausdruck, was schenkt Gott? Er schenkt uns etwas wie ein Geheimnis. Und das ist das Geheimnis des Evangeliums, das Geheimnis der guten Nachricht. Jeder Mensch kann gerettet werden. Amen. Jeder. Auch der, von dem du nie glaubst, dass er es noch schafft. Vor 10 Jahren ist die Tante meiner Frau gestorben. Und das Elternhaus meiner Schwiegermutter war extrem atheistisch geprägt. Die haben viel über Gott geschimpft, aber nicht an ihn geglaubt. Und meine Schwiegermutter hat dann zum Glauben gefunden und hat auch immer wieder bei Familientreffen von ihrem Glauben erzählt. Aber ihre Brüder und Schwestern waren eine große Familie, die wollten nichts wissen. Die haben sie immer ausgelacht. Und Tante Elfriede war auch so eine. Die hat nicht am lautesten gelacht, aber sie hat auch gelacht. Und eines Tages wacht meine Frau auf und wir hatten aus diesem Grund, dass sie das Evangelium so verabscheut haben, wenig Kontakt. Wenn dein Höchstes, das du in dir trägst, von anderen niedergetrampelt wirst, dann ist das nicht eine Basis für viel Kontakt. Gut, man hat sich auf der goldenen Hochzeit gesehen oder mal bei einer Beerdigung und das war's dann im Wesentlichen. Ja? Aber eines Morgens wacht meine Frau auf und sie sagt zu mir, Gerhard, ich weiß nicht, was los ist, ich habe das Gefühl, ich soll zu Tante Elfriede nach Bremen fahren und ich soll sie besuchen. Ja, dann mach das. Und wir wussten es nicht, aber Tante Elfriede war nicht mehr zu Hause. Sie war schon in einem Heim. Meine Frau hat das dann rausgekriegt, sie in dem Heim besucht und sie lag im Sterben. Meine Frau war dann 5 Tage bei ihr und am 5. Tag hat sie ihr Leben Jesus übergeben. Das ist Gnade. Das ist, womit wir beschenkt worden sind, mit dem Evangelium. Auch wenn wir uns wehren, auch wenn wir so erzogen worden sind, dass es nichts für uns ist, es bleibt trotzdem unser Geschenk. Und ich möchte euch Mut machen für jeden, auf den ihr hofft, aus eurer Verwandtschaft. Es ist immer noch da, dieses Geschenk. Und ein Tag vorm Tod hat Tante Elfriede ihr Geschenk ausgepackt. Und was war das für eine Beerdigung? Wir konnten uns so freuen. Nicht, dass sie nicht mehr da war, aber dass sie vorher ihr Geschenk ausgepackt hat. Das Geschenk der Erlösung. Ja, ich weiß nicht, um wem du betest, welche Verwandtschaft, welche Bekanntschaft dir noch auf dem Herzen liegt. Gott hat auch dafür sein Geschenk bereit. Noch ist es für die wie ein Geheimnis. Aber wir dürfen auch hier Boten sein, dass dieses Geheimnis ausgepackt wird. Und das Geheimnis lautet ganz einfach, deine Sündenschuld ist durch Jesus erlassen. Du bist mein Kind. Wir gehören zusammen und deswegen erbst du das Himmelreich. Haha, das ist mein Geschenk dann. Ja? Das Himmelreich erben. Es ist ein Totalgeschenk. Wie erben Geschenke nun mal sind. Im Römerbrief hat Paulus es so formuliert, Römer 8, Vers 32 steht das, Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle damit dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Alles. Alles? Alles? Alles. Schaut mal. Jens, du kannst die Brille anmachen. Eines seiner größten Geschenke ist sein Wort. Das ist ewig, sagt es uns. Wir haben für die verfolgten Christen gebeten. Die haben das auswendig gelernt, was sie es nicht haben durften. Ich habe selbst erlebt, als wir Bibeln geschmuggelt haben, welche Freude es war, eine Bibel zu haben. Ich habe zu Hause 50 Bibeln. Alle möglichsten Übersetzungen. Die meisten stehen im Schrank, weil ich mich auf ein paar Lieblingsübersetzungen geeinigt habe. Ja? Aber ich habe sie. Andere haben keine, haben das Wort auswendig gelernt. Und wie oft war das so wertvoll? Wie oft haben wir Trost gefunden? Ja? Und wir haben es aufgemacht. Es war wie Balsam, wie Verband um Wunden, wie Wasser in der Wüste. Es ist sein größtes Geschenk an uns, dieses Erbe, das wir haben können. Ja? Wie nutzen wir es? Auspacken, nicht eingepackt lassen, ab und zu abstauben. Ja? Auspacken. Ja? Was hat er uns noch geschenkt? Schaut, er hat uns Gerechtigkeit geschenkt. Ich war noch nie in einem Gerichtssaal der Angeklagte, Gott sei Dank. Ich musste zweimal als Zeuge in einem Gerichtssaal. Und einmal war ich Zeuge, da war ich sogar der Maßgebliche, dass der andere im Gerichtssaal war. Das war ein Autofahrer, der so rücksichtslos gefahren ist, der hat innerhalb von 100 Metern auf einer vierspurigen Autobahn dreimal die Spuren gewechselt, hat die Autos abgedrängt, zwei davon sind fast in Graben gefahren, konnten gerade noch mal bremsen und wollte auf und davon. Und da habe ich gesagt, das geht nicht. Ich habe das Nummernschild notiert und dann der Polizei gemeldet, weil ich dachte, das kann Menschenleben kosten. Und dann musste ich zum Gericht und aussagen, was ich gesehen habe. Ich kam mir schäbig vor, ich wollte das eigentlich nicht, aber ich wollte auch nicht, dass durch so jemand andere zu Schaden kommen, ja. So. Aber was ist, wenn du angeklagt bist? Ob zu Recht oder zu Unrecht spielt gar keine Rolle. Da ist dann der Hammer und der besiegelt irgendetwas. Im Namen des Volkes, ergeht folgendes Urteil. Das Urteil ist gesprochen. Todesstrafe. Aber das Geschenk ist Gerechtigkeit. Leben. Jemand hat für uns bezahlt. Mein alter Pastor hat immer eine Geschichte erzählt, wie er einmal seinen älteren Bruder gedeckt hat, der nämlich bei seinen eigenen, in seinem eigenen Elternhaus mit dem Fußball die Wohnzimmerscheibe eingeschossen hat. Und sein Bruder, er war zwar älter, aber er war schmächtig und zart gebaut und wusste, Papa handelt dann sehr restriktiv, hat er sich davor gestellt und gesagt, ich war's. Und sein Bruder hat ihm Jahre später noch gesagt, das hat die Verbindung zu dir als Bruder noch gefestigt, dass du dich da vorgestellt hast, sag ich war's. Ja? So, ich war's. Jesus sagt, ich nehme deine Schuld auf mich. Er hat nicht gesagt, ich war's. Er hat ja nie gelogen. Er sagt, ja, du bist schuldig geworden, aber ich nehme deine Schuld auf mich. Zur Ehebrecherin hat er gesagt, verurteilt dich keiner. Dann tue ich's auch nicht. Aber tu's nicht nochmal. Ja? Das ist Gnade. Das ist der Hammer ist gefallen, aber wir sind gerecht gesprochen. Das ist ein so großes Geschenk. Machst du das nächste Bild, Jens? Ein Geschenk, das Gott uns gibt, ist Glaube. Kannst du glauben? Also, wir lesen, Herr, ich glaube, aber stärke meinen Unglauben. Also, nimm mein Unglauben weg, stärke mein Glauben. Ja? Weißt du, mein Glaube reicht von hier bis zur Tür. Und dann ist er oft schon zu Ende. Aber an der Tür kann ein Wunder passieren. Kann Gott mir sein Glauben geben und mein Glauben stärken. Und ich gehe raus und ich glaube für die ganze Woche. Ich glaube für morgen, dass ich morgen Kraft haben werde. Ich glaube, dass ich morgen versorgt bin. Ich glaube, ich blende zurück, dass meine ganzen Angehörigen bei ihm sein werden. Das mache ich nicht ich. Er schenkt mir Glaube. Manchmal ist der Glaube so groß, dass es schier den Anschein hat, als wenn ich über Wasser gehen könnte. Manchmal merken wir, das Wasser ist nur so tief. Aber er beschenkt uns mit Glauben. Hast du ihm schon mal gedankt dafür, dass du glauben kannst? Ich finde das so ein wunderschönes Geschenk. Was wären wir, wenn wir hier sitzen würden und nur mit unserem Kopf kapieren, was das Evangelium ist? Wir können es glauben, dass wir erlöst sind. Es ist runtergerutscht. Und weil wir es glauben können, dass das Evangelium für uns ist, können wir auch die daraus folgenden Werke glauben. Ein so großes Geschenk. Machen wir weiter. Versorgung. Darf ich dich fragen, wann hast du das letzte Mal gehungert?
Ist lange her.
Versorgung. So schön. Und dann sprechen wir über Wirtschaftsflüchtlinge. Die kommen ja nur zu uns, weil sie wollen einfach, dass es ihnen besser geht. Ja, wollen wir das nicht alle? Haben wir nicht alle so gelebt, dass es unseren Kindern besser geht als uns? Dass es uns besser geht, als es unseren Eltern gegangen ist? Ist das nicht alle unser Anstreben? Gott schenkt uns die Gnade der Versorgung. Er möchte auch all den Asylanten die Gnade der Versorgung schenken. Durch dich und durch mich. Ja? Ich freue mich auf Weihnachten. In dem Stück kommt das ja auch vor. Mach mal weiter. Und der Tisch ist reich gedeckt. Aber reich. Guck mal, was er uns noch schenkt. Geborgen. Geborgenheit kann für jeden anders ausschauen. Für dieses kleine Kind ist Geborgenheit, sich mit dem Welpen in einem Wäschekorb zusammenzukuscheln. Weiß ich, was für dich Geborgenheit ist? Vielleicht ein Freund, der mal dir einfach den Arm um die Schultern legt. Oder Gott, der dir durch eine Prophezeiung sagt, ich hab dich immer noch lieb. Ich hab dich nie aufgegeben. Auch das ist Geborgenheit. Geborgenheit kann eine Gemeinde sein, wo ich weiß, ich bin angenommen, auch wenn ich Fehler mache. Wir sehnen uns doch nach Geborgenheit. Keiner möchte ein Leben leben, wo er immer eins auf den Deckel kriegt. Wir sehnen uns, in den Arm genommen zu werden, gedrückt zu werden. Es ist ein Geschenk Gottes, das er uns gibt. Manchmal tut er es wie auf diesem Bild durch Äußerlichkeiten. Das sind kleine Hunde. Die hat er geschaffen. Die bringen diesem kleinen Jungen Geborgenheit. Was hat er alles dir in den Weg gelegt, was dir Geborgenheit gebracht hat? Vielleicht an einem Tag, an dem du gefroren hast, wie ein Schneider, wie man so schön sagt, jemand, der dir eine Decke über die Schultern geschenkt hat. Hat Gott dafür gesorgt, glaube ich, dass Gott solche Dinge in Existenz setzt, weil er uns Geborgenheit schenken möchte. Und wie oft haben wir doch auch erlebt, dass wir nicht mehr ein- und auswussten, dass wir aufgeben wollten Und dann kommt er und umarmt uns selbst und sagt, mein liebes Kind. In dem Fall brauchtest du gar nichts mehr sagen. Einfach dieses Geschenk der Geborgenheit hat alles zum Ausdruck gebracht. Ein schönes Geschenk.
Was schenkt Gott uns denn noch? Gott schenkt uns Mut. Du sagst, es ist leichte. Ja, für jemanden, der ängstlich ist, ist Mut leichte, das stimmt. Aber für jemanden, der Mut hat, ist das ein gutes Bild. Teufel, ich weiß, dass du mächtiger bist, aber ich stehe gegen dich im Namen meines Herrn Jesus Christus.
Oh, wann brauchen wir Mut? Mama, brauchen wir Mut, um Evangelisten, ja, die Boten seiner Geschenke zu sein. Ja? Mama, brauchen wir aber auch nur Mut, weiter an ihn zu glauben. Und Gott schenkt dir diesen Mut. Gott sagt, hey, mach gar nichts, wenn du der Kleine bist, wenn du an dir zweifelst. Ich gebe dir etwas, ein Geschenk, mit dem du durchhältst. Manchmal müssen die Mutigen auch laufen. Ja. Was hat Gott noch für ein Geschenk?
Genau. Freude. Die Katze hat doch Spaß an diesem Verlangen zu zerfetzen.
Und wir Christen, oh, ich kenne mich ja selbst, wenn ich in den Spiegel schaue, wie oft gehe ich so daher. Hey, Gott möchte, dass ich mir ein Kind freue. Ja, unsere Gemeinschaften sollen geprägt sein mit Freude. Gott will sie dir schenken, wenn du sie verloren hast. Wenn du die letzten Wochen, die letzten Monate freudlos durchs Leben gegangen bist, pack das Geschenk der Freude aus. Hau mal wieder auf den Ballon drauf, dass es scheppert. Ja, guck dir doch die Katze an. Hat die Freude? Ich liebe unseren Gott, dass er uns so reich beschenkt, so kreativ beschenkt, dass er nicht sagt, naja, ich habe das Evangelium und macht damit, was ihr wollt. Nein, er gibt uns alles andere noch dazu, was wir brauchen. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht schön? Jens, wir haben, glaube ich, noch einen. Ne? Ja. Du, das Bild fand ich so toll. Er schenkt dir Freunde da, wo du sie nie vermutest. Freunde sind so wertvoll. Ich weiß nicht, ob die Oma gesagt hat, dass der Partner ihr Freund werden kann. Aber stell dir vor, wenn die zwei Freunde sind, die können etwas bewegen. Na? Gott, das ist ein Geschenk der Freundschaft, dass wir hier Freunde, die größer sein als dein Denken. Sag nicht, nee, mit dem will ich nicht, mit dem kann ich nicht. Oh, was ist denn das für einer? Ja? Gott möchte dir Freunde schenken. Und dann sitzt du auf einer Bank und ihr habt euch gern. Halleluja.
Die ist nicht groß. Nein, das ist kurz. Das ist Freundschaft. Man sitzt nebeneinander und kuschelt richtig. Ja? Und wahrscheinlich riecht sie nach 47,11 und er nach Alkohol. Und trotzdem sind die Freunde.
Ja? Ja. Ist das noch wichtig? Es ist Mut.
Ja, es ist mutig, aber Gott hat uns doch Mut geschenkt.
Ja? Findest du nicht tolle Geschenke, die er uns gibt? Das sind vorbereitende Geschenke, das ist Advent. Ja? Das Hauptgeschenk kommt ja alle noch, wenn wir das Himmelreich erben. Aber jetzt haben wir die Kleinigkeiten, die er uns schenken möchte. Diese großartigen Kleinigkeiten. Wollen wir mal schauen, wie schenkt Gott? Danke für die Bilder, Jens. Wir haben schon gesehen, er benutzt den Apostel Paulus als Überbringer. Manchmal benutzt er auch Propheten, um seine Geschenke zu geben. Manchmal benutzt er Verkündiger. Manchmal benutzt er Schwester Else mit über 90. Ja, er nutzt uns einfach. Er benutzt uns. Der Paulus sagt in diesem Epheserschreiben, dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht, wie es jetzt offenbart ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist. Und da sehen wir das Eigentliche, wie er schenkt. Er schenkt durch den Geist Gottes. Auch der Paulus wurde geführt durch den Geist. Und auch wir dürfen uns führen lassen durch den Geist. Und deine Frage, Christa, wer hat sich neben wen gesetzt? Oder du hast, ja? Der Heilige Geist hat es geführt, dass die zwei nebeneinander saßen. Und das ist das Geschenk des Heiligen Geistes. Ja? Wie schön. Das Geheimnis ist uns durch den Heiligen Geist kundgemacht worden. Schaut mal, der Paulus auf dem Weg nach Damaskus. Was passierte denn dann nach Damaskus? Dann hat der Heilige Geist ihn zur Seite genommen und Unterricht gegeben. Im Galaterbrief schreibt der Paulus, ich habe das Evangelium nicht von Menschen empfangen oder gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesus Christus. Ja. Weißt du, die Verkündiger bereiten sich auf ein Wort vor, aber keiner von uns kann sich vorbereiten, dass eins der 1000 Worte, die wir sprechen, in dein Herz fällt und Gott es dir offenbart. Und du gehst aus dem Gottesdienst, du gehst aus einer Bibelstunde, du gehst aus einer Andacht raus und etwas hat gezündet. Es war der Heilige Geist, der hat dir etwas groß gemacht. Ein Geschenk, es beschäftigt dich Tage, Wochen, Monate, es verändert dich, es passiert etwas in dir. Es ist durch den Heiligen Geist die Offenbarung Jesu Christi in uns. Welch großartiges Geschenk, wie er es macht. Der Heilige Geist, ganz anders als wir, ist überall auf dieser Welt. Frag mich nicht, wie er das macht. Ich weiß es nicht. Aber er ist überall. Er ist jetzt auch in einem Gottesdienst, der vielleicht in Uruguay stattfindet. Und er ist hier in diesem Gottesdienst. Ich bin mir felsenfest sicher. Ja? Und er offenbart sein Wort. Das ist wunderbar. Könnten wir nie. Als es Gott wohlgefiel, dass er seinen Sohn offenbarte in mir, dass ich ihn durchs Evangelium verkündigen sollte, den Heiden, da besprach ich mich nicht erst mit Fleisch und Blut, sondern ging auch nicht nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern zog nach Arabien und kehrte wieder zurück nach Damaskus. Das ist so ein bisschen Mysterium über die Zeit, die Paulus in Arabien war. Das ist die Wüstenzeit von Paulus. Einige sagen, er war bis 12 Jahre da, andere sagen, er war 3 Jahre da. Kennen wir Wüstenzeiten? Kennen wir. Wüstenzeiten sind die Zeiten, in denen Gott zu dir persönlich reden will. Denen er dir seinen Heiligen Geist schickt. Weil in der Wüste ist eins. Totenstille. Und das ist gut, wenn wir auf den Heiligen Geist hören wollen, weil er redet manchmal sehr, sehr leise. Und manchmal nimmt dich Gott auf die Seite, sei es durch Krankheit, sei es durch Arbeitslosigkeit, sei es durch ein Unglück, ja, damit du dieses Wüstenerlebnis hast. Manche nehmen sich auch selbst auf die Seite und sagen, ich möchte mal eine Auszeit haben, möchte mal ein halbes Jahr oder ein Jahr mein Sabbatjahr nehmen, mich nur auf Gott konzentrieren, eine wunderbare Geschichte. Im Alten Testament von Gott ja auch so eingeführt, ja. Und danach, nachdem der Heilige Geist ihn unterrichtet hat, da trat Paulus als Prediger, als Missionar und als Apostel auf. Ich möchte mal so sagen, Gott hat ihn als Geschenkeverwalter eingesetzt. Ja? Und er verwaltet und gibt die Geschenke weiter da, wo er auch denkt. Früher wurden Verwalter auf reichen Landgütern oft eingesetzt. Und was durften Verwalter? Das, was der Herr auch durfte. Ja? Und so schenkt Gott auch Verwalter, die auch die Geschenke verwalten. Ich habe nicht immer beste Verhältnisse zu meinen Pastoren gehabt. Aber rückblickend sage ich, sie haben auch verwaltet. Und ich habe manchmal gedacht, warum kriege ich nicht? Ich gebe doch. Heute weiß ich, dass es manchmal gut war, etwas nicht zu kriegen. Wüstenzeiten zu haben. Ja? Sei nicht böse auf deinen Nachbarn, der neben dir sitzt, wenn er dir was nicht gibt. Auf die Gemeindeleitung oder auf deinen Partner. Manchmal ist es auch gut, etwas nicht zu bekommen. Jemand hat mal gesagt, die größte Gnade, die Gott uns geben kann, ist, wenn er nicht alle unsere Gebete erhört. Hallo? Ich will doch, dass meine Gebete erhört werden. Ja, aber es ist auch eine Gnade, es ist ein Geschenk Gottes, wenn er nicht alle deine Gebete erhört. Denn seine Gedanken sind höher als deine Gedanken. Und er weiß viel besser, was dir gut tut. Also lass es ein Geschenk Gottes sein, wenn auch mal ein Gebet nicht erhört wird. So, und viertens und letztens, ich dachte nicht, dass ich so lang brauche. Aber ich weiß, ihr jagt mich ja nicht davon, wenn ich mal überziehe. Wem überreicht Gott denn dieses Geschenk? Auch das könntet ihr beantworten. Die Juden hätten natürlich gesagt, na ja, klar, den frommen Juden, den Abrahams Nachkommen, ja? So. Und es gab ja sogar die Lehrmeinung, dass alle an dem Geschenk teilhaben können, solange sie vorher Juden geworden sind, hat der Paulus mit zu kämpfen gehabt, ja? So, Güte, bist du Jude geworden? Wir haben nichts gegen Juden, aber geworden sind wir sie nicht, ne? Nein, Gott hat sein Geschenk den Heiden gegeben. Und die Bibel spricht von Heiden und Griechen. Warum sie da Unterschiede macht, weiß ich auch nicht. Wäre mal ein Bibelstudium wert, kann ich euch jetzt nicht. Auch den Heiden. Ja. Alle sind Adressaten von diesem Geschenk. Und dann wird gezankt. Du, Gott schenkt Aufbrüche und das wird trotzdem gezankt. Guck mal. Wir feiern im nächsten Jahr 500 Jahre Lutherjahr. Aber wie lange hat's gedauert? Da hat der Luther sich mit dem Schweizer hier, mit dem, wie heißt der Schweizer Reformator? Zwingli gestritten. Und um was haben sie sich gestritten? Ums Abendmahl haben sie sich gestritten, um nichts anderes. Weil der Luther gesagt hat, wenn da steht, das ist mein Leib, dann ist das mein Leib. Und der Zwingli hat gesagt, nein, das ist nur wie ein Gleichnis. Ja, da haben die sich gefetzt darüber. Ja, so. Das ist sehr schnell, dass man sich ums Erbe fetzt. Aber wir müssen uns nicht ums Erbe fetzen. All die Geschenke sind allen. Du, das sind die, die eine andere Lehrmeinung haben, wie du vielleicht, die noch eine andere Erkenntnis haben. Ich sag's mal mit unserem christlichen Verständnis, die Geschenke gehören den Katholiken und den Evangelikalen und den Freikirchen und den Charismatikern, genauso wie den, der noch nie von Jesus gehört hat. Sie sind alle da. Und wir brauchen uns nicht streiten, denn sein Erbe ist so groß, dass es für uns alle reicht. Für uns alle. Ist das nicht schön? Wir sind Erben des Himmelreichs. Und zusätzlich zum Himmelreich kriegen wir auch das erstaunlichste Geschenk, das wir hier haben, die Welt zum Erbe. Denn auch wir dürfen über diese Welt regieren. Auch wenn da noch ein anderer Regent eingesetzt ist. Einmal werden wir alle Regenten sein. Ich weiß nicht, über welches Land oder welche Stadt ich regieren werde. Vielleicht wird die Christel die Königin von Lauenburg. Ich weiß es nicht. Ja? Aber wir werden alle regieren. Und Regentschaft heißt immer auch Land, Raum einnehmen. Und in diesem Sinne regieren wir als Könige jetzt schon. Wir nehmen Raum in der geistlichen Welt ein. Jedes Gebet, das ihr spricht, zeugt davon, dass ihr Regenten seid. Ihr würdet es nicht sprechen, wenn es nur gegen die Wand gesprochen ist. Ihr sprecht es, weil ihr glaubt, dass Gott euch beschenkt mit der Erhörung eurer Gebete. Damit nehmt ihr Raum ein in der unsichtbaren Welt. Der Gegenspieler, der Feind, ist ein Dieb, der stiehlt. Aber wir dürfen Land einnehmen, um das Reich Gottes zu bauen. Ein Geschenk, das er uns gibt. So, ich hoffe, ihr habt viel mitgenommen. Seid neu beschenkt. Seid neu erfreut über die vielen Geschenke. Und so möchte ich euch mit dieser Freude in die nächste Woche schicken. Amen.